gibt ein interessantes Buch, mir ist leider nicht mehr eingefallen, wie der heißt, und ich hatte keine Zeit mehr nachzugucken. Fragt mich nächstes Mal nochmal, wenn ihr euch interessiert. Und zwar versucht er die Geschichte, also unsere Geschichte, von Gott her zu deuten. Also er versucht die Geschichte nicht einfach so zu nehmen, wie sie ist, sondern zu schauen, warum sind Dinge geschehen, weil er feststellt, also die Zukunft vorherzusagen ist uns unmöglich. Wenn wir in etwas drinstecken, fragen wir oft, warum ist das so? Und auch da ist es nicht immer einfach und oft sogar auch da unmöglich zu sagen, warum etwas geschieht. Aber im Rückblick ist es manchmal tatsächlich ersichtlich, warum etwas geschehen ist. Warum hat Gott gewisse Dinge zugelassen? Auf einmal stelle ich fest, ach, daher kommt es. Und so ist es auch in der Geschichte Israels. Wusstet ihr, dass wenn man sich mit der Geschichte drumherum beschäftigt und dann die Könige, also die Bücher Könige, liest, da gibt es ja manchmal Könige, die waren erfolgreich und haben gegen ihre Feinde bestanden. Und dann gab es andere Könige, die waren so schwach, dass sie ständig von den Feinden besiegt wurden. Und wenn man sich heute mit dieser Geschichte befasst und sie mit dem Wort Gottes abgleicht, dann stellt man fest, immer wenn es einen König gab, der Gott treu war, zum Beispiel David oder andere Könige, dann war das so, dass die Feinde drumherum in dieser Zeit ganz schwach waren. Und jetzt könnte man sagen, ja, war halt so. Hat David oder andere König einfach Glück gehabt. Wenn man die Geschichte aber von Gott her deutet, dann stellt man fest, ist ein König Gott treu, dann sorgt Gott dafür, dass die Feinde unter sich zerstritten sind, dass sie nicht erstarken, dass sie keine Möglichkeit haben, Israel anzugreifen. Gott selbst sorgt dafür, dass Israel bewahrt wird. Und er hat es in den Büchern Mose sogar versprochen. Er hat gesagt, wenn ihr gehorsam seid, werden keine Feinde kommen. Ihr werdet immer siegreich sein. Und kaum liest man von einem König, der Gott untreu ist, der sich von Gott abwendet, der sich anderen Göttern zuwendet und man dann wiederum die Geschichte vergleicht, wie ist es bei den anderen Königen drumherum, dann merkt man auf einmal, wie der Streit unter ihnen aufhört, ein starker König an die Macht kommt und die halbe Welt gefühlt erobert und Israel gleich mit. Und es ist wirklich faszinierend zu betrachten und zu schauen und dann zu erkennen, alles, was wir erleben, alles, was wir sehen, alles, was geschieht, muss am Ende von Gott her gedeutet sein. Von Gott her gedeutet werden. Sonst, bei all der Geschichte, haben wir zwar Informationen, haben wir vielleicht Wissen, aber was wir nicht verstehen ist, Gott schreibt Weltgeschichte. Er hat alles in seiner Hand und es geschieht nichts, ohne dass er es lenkt, so wie er sich das vorstellt. Und heute wollen wir uns mit einem Text beschäftigen, der meines Erachtens sehr gut zum Abschluss, zum Jahresabschluss passt. Und ich möchte euch einen Vers vorlesen. Und dort heißt es, und Samuel nahm einen Stein und stellte ihn zwischen Mizpah und Shen auf. Und er gab ihm den Namen Ebenezer und sprach, bis hierher hat der Herr uns geholfen. Dieser Vers steht im ersten Buch Samuel, Kapitel 7, das ist der Vers 12. Ich lese ihn nochmal. Und Samuel nahm einen Stein und stellte ihn zwischen Mizpah und Shen auf und er gab ihm den Namen Ebenezer und sprach, bis hierher hat der Herr uns geholfen. Das klingt schön, oder? Weiß jemand, in welchem Kontext dieser Vers steht? Ganz zufällig, vielleicht habt ihr das irgendwie vor kurzem gelesen. Das soll kein Test sein. Ihr dürft jetzt raten. Steht der Vers eher in einem... Wären wir jetzt in der Schule, hättest du eine 1+ bekommen. Ja, da braucht ihr gar nicht mehr raten, weil sonst hätte ich euch raten lassen. Ist es eher ein guter oder eher ein weniger guter Kontext? Genau. Die Verse, die Kapitel 4 bis 6 sind diese Geschichte, wo die Philister angreifen und Israel denkt sich, wir haben die Bundeslade, Gott ist mit uns. Aber die Priester zu dieser Zeit sind total gottlos. Das Volk dementsprechend auch. Und die denken sich, solange wir diese Bundeslade haben, ist Gott mit uns. Und der Eli sagt noch, bitte, bitte, nehmt diese Bundeslade nicht mit in den Krieg, lasst sie da. Aber seine Söhne, sie wollen nicht hören und sie nehmen diese Bundeslade mit. Und oh weh, was geschieht? Die Philister verhauen denen ganz schön den Hintern und klauen die Bundeslade. Die Bundeslade ist weg. Von wegen, Gott ist mit ihnen. Und dann geschieht etwas ganz Interessantes. Dann kommt ein super-duper Held, ein ganz großer Krieger, und er erobert wieder die Bundeslade zurück oder so ähnlich. Nein, das Volk hat die Bundeslade verloren. Und was jetzt? Ihre einzige Hoffnung, das Einzige, woran sie sich noch halbwegs festgehalten haben, nicht an Gott übrigens, nur an dieser Lade, ist weg. Und ich rate euch, das ist eine unglaublich interessante Geschichte, euch das mal durchzulesen, die Kapitel 4 bis 6. Gott selbst sorgt durch große Wunder dafür, dass die Philister die Bundeslade selbst zurückbringen, ihnen auch noch Geschenke geben und sagen, hier, nehmt dieses Ding zurück. Weil sie feststellen, Gott ist größer als ihre ganzen Götter. Das ist der Kontext. Und als die Philister dann wieder vor ihrer Haustür stehen, da beginnt das Volk sich endlich Gott zuzuwenden ab Kapitel 7. Und sie kommen und sagen, oh, hilf Herr. Und Samuel sagt, okay, ja, aber es braucht etwas. Die Philister bedrohen euch und endlich habt ihr es verstanden. Ihr müsst euch Gott zuwenden. Nicht die Bundeslade rettet euch. Nicht, das ist nicht das Eigentliche, sondern das Eigentliche ist, Gott selbst rettet euch. Die Bundeslade steht für etwas, was Gott euch versprochen hat, aber wenn ihr an Gott nicht festhaltet, das wird nichts. Und so tun sie Buße, sie kehren zu Gott um und dann bittet der Samuel für sie und tatsächlich in Vers 13 heißt es dann, so wurden die Philister gedemütigt und kamen künftig nicht mehr in das Gebiet Israels. Und die Hand des Herrn war gegen die Philister, solange Samuel lebte. Was wir hier also erleben ist, dass das Volk gegen jemanden kämpft und nicht besteht. Und Gott selbst gebraucht die Philister, um sie wieder auf den rechten Weg zu bringen. Wir heute kämpfen nicht gegen die Philister. Ich hoffe, wir kämpfen gegen niemanden auf diese Art und Weise. Aber wir heute kämpfen, so wie Paulus sagt, gegen geistliche Mächte. Und diese Philister in diesem Text, sie zeigen eigentlich, dieser äußere Kampf zeigt eigentlich, was innerlich bei den Israeliten nicht in Ordnung ist. Was bei ihnen im Argen ist. Und zwar, dass sie hochreligiös sind, denn sie bringen wirklich alle Opfer, die nötig sind. Jeden Morgen und jeden Abend wird ein Opfer gebracht. All die Feste werden zu dieser Zeit gefeiert. Naja, fast alle. Das heißt hochreligiös. Aber die Priester nehmen sich all die Dinge, die Gott gehören, nehmen sie sich selbst. Sie verführen das Volk zu gottlosen Dingen. Das heißt, äußerlich wird sichtbar an diesem Kampf, Gott ist nicht mit euch. Ihr seid Israeliten, ihr habt die Bundeslade, aber Gott ist nicht mit euch. Und als sie sich Gott zuwenden, also ihr Innerstes sich wieder Gott zuwendet, dann auf einmal brauchen sie gar nicht mehr kämpfen, sondern die Philister sind besiegt. Gott kämpft für sie. Das heißt, was hier geschieht, dieser Stein der Hilfe, also dieses Wort eben ist er, Stein hilft, also Gott hilft ihnen. Dieser Stein ist die Erinnerung dafür, dass Gott eingreift. Nicht Israel ist stark, nicht Israel ist groß, nicht sie sind diejenigen, die gekämpft haben und irgendwas gemacht haben, sondern Gott hilft ihnen und er kämpft für sie. Also nicht sie sind stark, Gott hilft. Und so erinnert Gott sie an etwas, was er ihnen schon im 5. Buch Mose versprochen hat. Da hat er ihnen durch Mose gesagt, wenn ihr euch von mir abwenden werdet, dann werden Feinde kommen, dann wird eure Ernte verderben, andere werden eure Ernte auffressen und ganz zum Schluss, wenn ihr nicht hört, wird es sogar passieren, dass ihr das Land verliert. Aber werdet ihr auf mich hören? Werdet ihr mir nachfolgen? Wird euer Herz euch mich lieben werdet ihr mich lieben mit all eurem Herzen, mit all eurem Verstand? Dann werden Feinde nicht kommen, sie werden euch nicht besiegen. Ihr werdet Ernte haben, zu essen haben, alles wird euch geschenkt werden. Das heißt, dieser äußere Kampf, zeigt die innere Einstellung der Israeliten. Und ich glaube, das ist etwas, was wir durchaus lernen können. Und ich glaube, das ist auch etwas, was gut zu diesem Jahreswechsel passt, mal zurückzublicken, auch in das eigene persönliche Leben und zu schauen, wo hatte ich meine Philister? Wo war ich vielleicht auch der Meinung, ich bin auf Gottes Wegen unterwegs oder Gott ist mit mir? Und dann fragt man sich, warum klappt das nicht? Warum ist das so? Warum gelingt es oder ist es nicht so, wie ich es mir vorstelle? Warum siegen wir nicht gegen die Philister? Und dann zu sagen, dann brauche ich Buße. Also ich muss umkehren, ich muss diese Wege, von denen ich sogar gedacht habe, sie sind Gottes Wege vielleicht, verlassen, denn es sind meine Wege. Und zurückkehren auf Gottes Wege. Das bedeutet es, Buße zu tun, sich wieder Gott zuzuwenden. Das heißt, das, was äußerlich, das, was sichtbar bei uns im Leben passiert, ist oft Ausdruck von unserem geistlichen Innenleben. Zum Beispiel, ein ganz, ganz banales Beispiel. Wenn es mir schwerfällt, wenn es dir schwerfällt, dein Gegenüber zu lieben, dann ist es sehr oft Ausdruck deiner Beziehung zu Gott. Johannes sagt in seinen Briefen, wie kannst du sagen, dass du Gott liebst, aber deinen Bruder hasst du? Das heißt, es ist ein offensichtliches Zeichen dafür, es stimmt irgendwas nicht in der Beziehung zwischen dir und Gott. Und dort heißt es dann eben, Gott, hilf, verändere mich. Und dieser Stein, wo er sagt, bis hierher hat er geführt, das ist tatsächlich ja nicht ein geschafft, Ende, wir sind am Ziel, fertig. Sondern es ist ein Meilenstein, könnte man sagen. Und das Jahresende oder der Jahresumbruch ist ja auch nichts, wo wir sagen, ist doch geschafft. Naja, vielleicht geschäftsmäßig, man hat das Jahr abgeschlossen, aber der Januar kommt schnell. Der ist bald da und dann geht das Spiel wieder von vorne los und dann ist es tatsächlich nur ein Meilenstein. Nur etwas, wo man vielleicht, wenn man klug war, sich besonnen hat, mal langsamer geworden ist, sich mal hingesetzt hat und mal reflektiert hat, dann die Zeit, die ist schnelllebig. Heutzutage definitiv. Und dann zu sagen, wo habe ich gemerkt, dass Gott mir eigentlich durch dieses Äußere gezeigt hat, ich brauche innere Veränderung. Und das dann im nächsten Jahr, im kommenden Jahr, besser zu machen. Zu sagen, dort will ich dann mich Gott zuwenden, seine Wege gehen und dann brauche ich auch vor keinen Philistern Angst zu haben. Dann brauche ich vor den geistlichen Kämpfen, die kommen werden, vor den geistlichen Herausforderungen, die kommen werden, keine Angst zu haben. Denn dann sind das einfach Chancen, um zu wachsen. Dann ist es kein unbesiegbarer Feind mehr wie in den ersten Kapiteln, sondern dann ist es wie im Kapitel 7, ein Feind, der schon besiegt ist. Und das ist ja eigentlich auch das, was uns das Evangelium sagt. Jesus hat schon gesiegt. Das heißt, ich, wenn ich in Christus bin, darf ein siegreiches Leben führen. Wenn ich kein siegreiches Leben führe, dann wandle ich nicht in Christus in diesem Augenblick. Und das erleben sie hier tatsächlich in Samuel immer und immer wieder aufs Neue. Denn Samuel, auch wenn das ein neues Buch ist, diese Zeit ist eigentlich Richterzeit. Und Richterzeit, vor kurzem haben wir das, glaube ich, sogar gehört, was machte die Richterzeit aus? Und zu dieser Zeit gab es keinen König und jeder machte, was er wollte. Genau da. Jeder machte, was er wollte. Aber dann, solange Samuel lebte, wurden die Philister gedemütigt und Gott hielt die Philister klein. Kaum war Samuel tot, kommen die Philister wieder auf die Tagesordnung. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch lernen dürfen. Wenn wir immer wieder zu Gott kommen, immer wieder sagen, Herr, du sollst mein Herz prüfen. Zeige du mir meine Wege, zeig du mir auch durch äußere Umstände, wie es in meinem Inneren aussieht, dann werden wir tatsächlich wie Samuel erleben, es gibt keine Feinde, die uns besiegen, denn Gott hält sie klein. Und warum lässt Gott zu, dass die Philister wieder groß werden? Weil das Herz von dem König, der dann kommt, ein paar Seiten später, König Saul, sein Herz wendet sich von Gott ab. Und wenn das Herz des Königs oder das Herz der Priester sich von Gott abwendet, was geschieht dann auch? Das Volk nimmt sich das als Beispiel. Und so dürfen wir das hier erleben. Der Stein ist nicht das Eingreifen von Gott, sondern es ist die Erinnerung daran, dass Gott schon eingegriffen hat. Das Kreuz, das wir hier haben, ist nicht die Erinnerung daran, dass Gott noch eingreifen muss, dass er uns noch erlösen muss, sondern dass es schon geschehen ist. Und es ist auch eine Erinnerung daran, dass er wiederkommen wird. Und so können wir auch im kommenden Jahr tatsächlich in dieser Hoffnung leben. Denn dieser Stein, er sagt ja, wenn Gott uns bewahrt hat, dann hat er auch die Kraft, uns auch weiterhin zu bewahren. Wenn Gott dich durch dieses Jahr getragen hat, dann hat er auch die Kraft und auch den Willen, dich auch im kommenden Jahr zu tragen. Ich weiß nicht, was für Herausforderungen für dich oder dir im kommenden Jahr begegnen werden. Vielleicht weißt du es auch noch nicht. Oder du hast schon was ganz Konkretes im Auge, wo du sagst, das ist etwas, das wird mich herausfordern. Das macht mir Angst. Das darfst du Gott bringen, denn immer wenn wir Angst haben, dann kann es zu so einem Philister werden. Wenn uns Angst beherrscht, dann lenken wir nämlich unseren Blick nicht auf Gott, sondern auf diese Angst. Und da, wo wir hinblicken, das beherrscht uns. Und da dürfen wir in diesem kommenden Jahr und auch in diesem Gottesdienst jetzt schon sagen, Herr, hilf du mir, mich an diesen Stein zu erinnern, dass du schon gehandelt hast. Heute in diesem Abschlussgottesdienst möchte ich uns die Gelegenheit geben, so einen Stein mit uns zu teilen. Ich glaube, es ist oft so, dass wir Dinge erleben, aber ob das andere wissen, das ist uns nicht klar. Und dadurch ist es manchmal auch so, dass jeder für sich denkt, er ist ganz allein damit. Muss ganz alleine durch diese Dinge durchgehen. Und deswegen glaube ich, ist es gut, wenn wir Zeugnisse miteinander teilen, Erlebnisse miteinander teilen, was Gott an uns und wie Gott an uns gehandelt hat, dass wir uns gegenseitig dadurch auch erinnern dürfen und ermutigen dürfen, dass wir einen guten Vater haben, der uns durchträgt. Deswegen darf jeder, der möchte und hat jetzt die Gelegenheit, einfach ein Zeugnis zu geben, zu berichten und zu erzählen, was Gott Gutes gemacht hat. Jeder darf, nehmt ein bisschen Rücksicht auf die anderen, also bitte nicht eine Stunde lang, aber so ein gesunder Rahmen, dass ihr kurz erzählt, was Gott mit euch gemacht hat. Und ich möchte damit beginnen und möchte einfach euch erzählen, jeder weiß es eigentlich schon, von dem Geschenk, das ich erlebt habe in diesem Jahr. Das ist, ich habe eine Tochter bekommen, also ich bin dreifacher Papa und ich darf erleben, Man kann sich Kinder nicht aussuchen. Ich darf erleben, wie es ist, eine Tochter zu haben. Bin schon sehr gespannt auf das kommende Jahr. Und ich merke aber auch, wie das eine Herausforderung ist. Und wie ich auch im kommenden Jahr oder in den kommenden Jahren darüber nachdenke, oh Mann, wie soll das überhaupt werden? Also wie soll man das überhaupt schaffen? Und dann stelle ich fest, tatsächlich kann ich das gar nicht allein, sondern ich brauche da Gottes Hilfe und möchte euch auch damit ermutigen und bitten, dass ihr für uns einfach betet. Denn Kindererziehung ist ein geistlicher Kampf. Das hat Gott uns dieses Jahr geschenkt und wir sind damit beschenkt. Lasst uns gemeinsam beten. Lasst uns gemeinsam dieses Jahr vor Gott tragen und vor allen Dingen lasst uns gemeinsam für das kommende Jahr ins Gebet gehen, für die Gemeinde beten. Ihr dürft für uns Älteste beten, für einander persönlich beten. Und ich würde vorschlagen, dass wir das in kleinen Grüppchen machen. Das heißt, sucht euch ein paar Leute, 5, 6 Leute, sodass wir auch, wenn ihr wollt, füreinander beten können. Das heißt, wenn einer sagt, ja, ich möchte, dass ihr für mich betet, dass ihr das Anliegen dort einfach auch nennen könnt. Und ich werde dann nach einiger Zeit einfach laut im Mikro das Gebet beenden.